Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Ich habe vorhin gesagt, wir hören die gute Nachricht für diesen Sonntag aufgeschrieben. Oder ja, bei Matthäus im 5. Kapitel. Eine gute Nachricht ist das für uns nicht. Eher beunruhigende Misstöne in ein Leben, das doch in Geborgenheit passiert und in großer Freiheit unter uns. Manche, die letzten Sonntag woanders zum Gottesdienst gewesen sind, nicht im Lutherhaus oder zum Reformationstag, wissen, das ist auch der Predigttext des Reformationstages und des Allerheiligentages gewesen. Und ich habe letzte Woche in der Schillerkirche und in Ziegenhain über diesen Text gepredigt und habe so viele Reaktionen drauf bekommen, dass ich gesagt habe, wir tun es auch hier. Mal sehen, wie es mir mit euch geht. Ihr müsst aber hinterher mich nicht ansprechen. Es reicht, wenn euer Herz ein bisschen auch aufgewühlt ist. Ich möchte euch von Pater Jacques Murat erzählen. Mancher hat vielleicht in einer der großen Wochenzeitungen oder Tageszeitungen in Deutschland von ihm schon gelesen. Er wohnte bis vor kurzem im katholischen Kloster Marelian am Rande der Kleinstadt. Ja, jetzt bin ich kein Syrer, um das richtig auszusprechen. Kariatein, sage ich jetzt mal. Ein bemerkenswerter Ort und ein bemerkenswerter Orden. So berichteten viele, die dort waren. Nicht nur, weil die Steine und Wände dieses Klosters ein sagenhaftes Alter hatten aus dem 7. Jahrhundert. Und das können wir uns in Deutschland nicht richtig vor Augen malen. Was für eine alte christliche Stätte. Nein, diese Mönche dort und die Nonnen, Männer hatten sich und Frauen hatten sich als Christen dem Dienst an ihren muslimischen Mitbewohnern und sogar ihrer islamischen Kultur verschrieben. Für Christen klingt das ungewöhnlich. Sie hielten ihre christlichen Gebete, ihre Gottesdienste und Feiertage ein, aber sie achteten auch den Glauben ihrer muslimischen Einwohner ringsherum. Sie kannten viele ihrer andersgläubigen Nachbarn persönlich. Sie dienten ihnen nach ihrem Vermögen, mit ihren Gebeten, mit ihren Worten, ihre Hände Arbeit. Und sie scheuten sich auch nicht, an deren Feiern und Festen wie dem Ramadan teilzunehmen. Sie kannten sich aus in der arabischen Kultur dort. Ja, sie liebten sie geradezu, wie sie bekannten. Sie verstanden sich, wenn ihr es fassen könnt, fasst es, als katholische Christen arabischer Prägung. Und dafür, dass sie dieses Leben so ungewöhnlich lebten und so einen ungewöhnlichen Auftrag von Gott meinten zu haben, bekamen sie viele Gäste. Christen aus aller Welt, die mit ihnen sich austauschen wollten über ihre Erfahrungen und ihre Ansichten und auch mit ihnen zu beten. Aber auch jeden Tag kamen mal Dutzende, mal Hunderte Muslime, um sie kennenzulernen, mit ihnen zu reden, über ihren Glauben, ins Gespräch zu kommen und zu vergleichen. Was lehrt dein Gott? Was lehrt mein Gott? Für sie hatten die Mönche großzügig eine Ecke in der Kirche freigeräumt, damit auch diese einen Platz zum Gebet nach ihrem muslimischen Ritus hatten. Für viele, die dort waren, war das ein Ort des Friedens und der Versöhnung, als müsste die Welt nicht immer von Gräben und Mauern durchzogen sein, als könne man doch miteinander auch in Zukunft auskommen, trotz verschiedener Herkunft und verschiedenen Glaubens. Aber es zogen über die Jahre immer mehr dunkle Wolken auf. 2012 wurde der Gründer dieser Gemeinschaft, der italienische Jesuit Paolo Dall'Oglio, durch die syrischen Behörden des Landes verwiesen. Er hatte die Assad-Regierung laut kritisiert, weil diese den Wunsch des syrischen Volkes nach mehr Freiheit und mehr Demokratie mit Verhaftungen und mit Folter, mit Gewehrschüssen und schließlich auch mit Massakern und Giftgas beantwortet hatte. Und damit das Land in den syrischen Bürgerkrieg führte. Pater Paolo Dall'Oglio hat aber auch die westlichen Staaten kritisiert, die die Islamisten lange mit Waffen und Ausbildung selbst unterstützten, ja groß gemacht hatten, damit dieses tyrannische System bald stürze. Und er kritisierte die Kirchen, die zu allem Unrecht des Assad-Regimes lange schwiegen, weil es immerhin den andersgläubigen Minderheiten, eben auch den Christen im Land, lange Schutz vor den Islamisten geboten hatte. Und den Christen des Westens, weil sie nicht sprachen und das Unrecht anprangerten, das ihre Geschwister aus Syrien meldeten. Im Sommer 2003 kehrte er noch einmal heimlich nach Syrien zurück, um sich für einige muslimische Freunde einzusetzen, die in die Hände des Islamischen Staates gefallen waren. Stattdessen wurde er selbst von IS-Kämpfern wohl entführt, denn seitdem fehlt von Pater Paolo Dall'Oglio jede Spur. Nun hatte Pater Jacques Murat, ein arabischer Christ und Mönch, das Kloster zu leiten. Aber es wurde von Monat zu Monat schwieriger. Dieser Ort bot immer mehr angstvollen und leidgeprüften Menschen Essen und Schutz, Kleidung und Wohnstatt. Sie kamen, Christen, aber vor allem viele Muslime, die dem Kloster mehr trauten als ihren Landsleuten. In die Umgebung wurde er gerufen als Vermittler zwischen den verfeindeten Gruppen, die sich immer mehr bewaffneten und radikaleren Milizen anschlossen. Es gelang ihm wenigstens, die Stadt Karyatayn von schweren Waffen freizuhalten, damit sie nicht auch noch zum Hauptkampffeld wurde. Wenn die Situation zu bedrohlich wurde, wurden sie gefragt, warum flieht ihr nicht? Jeder würde es doch verstehen, wenn ihr Christen, ihr Ordensleute geht. Dann antwortete er, wir Christen gehören zu diesem Land, auch wenn das die Fundamentalisten weder bei uns noch in Europa gerne hören. Die arabische Kultur ist auch unsere Kultur. Nein, er ist ganz und gar nicht dafür, dass viele im sicheren Westen nur gezielt Christen aufnehmen wollen. Das mache die Gräben nur tiefer, sagt er, weil es den anderen Arabern das Gefühl gibt, die absoluten Verlierer zu sein. Hatte nicht der Westen selbst die junge Demokratiebewegung nicht genug unterstützt? Hatten nicht westliche Firmen Assad gar das Giftgas geliefert, das er gegen seine eigenen Leute einsetzte? Steht nicht der Westen ausgerechnet mit Saudi-Arabien im Bunde, dem Hauptfinanzier der radikalen Islamisten und des Heiligen Krieges? Was für teuflische Allianzen! Man war von dem Geld und dem Öl der Saudis längst in unserer Welt unrettbar abhängig. Und jetzt wolle man die selbst mit aufgerissenen Gräben noch vertiefen, indem man die einen bevorzugt und die anderen abschreibt, dem sicheren Tod überlässt? Nein, so tut man dem Zusammenleben im Nahen Osten keinen guten Dienst, ist er der Meinung. Die Lage im Kloster wurde immer schwieriger. Die ausländischen Mönche und Nonnen wurden eines Tages des Landes verwiesen und fanden Aufnahme in einem Kloster im Nordirak. Übrig blieben 7 Mönche und Nonnen, die tapfer ausharrten. Das Gebiet um sie herum gehörte mal den Regierungstruppen, und mal gemäßigten, mal schärferen Islamisten. Bei letzten wurde es auch deswegen gefährlich, weil dann die Regierung Luftangriffe auf die Bewohner flog. Aber das Allerschlimmste war, dass der IS immer näher rückte. Pater Jacques schrieb an eine Bekannte, es ist jetzt schwierig zu entscheiden, was wir tun sollen. Sollen wir unsere Häuser verlassen? Das fällt uns schwer. Einzusehen, dass wir verlassen sind, das ist fürchterlich. Verlassen, zumal von der christlichen Welt, die beschlossen hat, auf Distanz zu gehen, um die Gefahr von sich fernzuhalten. Wir bedeuten ihnen nichts. Und das Wir schloss auch seine muslimischen Freunde mit ein, die er schätzte und kannte. Und er schrieb an eine Bekannte weiter, wir sind traurig in dieser ungerechten Welt, die einen Teil der Verantwortung für die Opfer des Krieges trägt. Diese Welt der Dollars und des Euros, die nur nach ihren eigenen Völkern, ihrem eigenen Wohlstand, ihrer eigenen Sicherheit sieht, während der Rest der Welt Hungers stirbt und an Krankheiten und am Krieg. Es scheint, dass ihr einziges Ziel ist, Gegenden zu finden, wo sie Krieg führen und den Handel mit Waffen, mit Flugzeugen noch steigern können. Wie rechtfertigen sich diese Regierungen, die die Massaker doch beenden könnten, aber nichts tun, nichts? Ich bange nicht um meinen Glauben, schrieb er. Ich bange um die Welt. Die Frage, die wir uns stellen, ist die folgende: Haben wir das Recht zu leben oder nicht? Aber die Antwort ist schon da. Dieser Krieg ist eine klare Antwort. So klar wie das Licht der Sonne. Der wahre Dialog, den wir heute leben können, ist der Dialog der Barmherzigkeit. Wenige Tage später, nach diesem Schreiben, Ende Mai, wurde auch Pater Schack vom IS entführt. 2 Monate später nahm der Islamische Staat, der IS, die Kleinstadt Karyatayn ein. Die meisten Bewohner konnten noch fliehen, aber 200 Christen wurden gefangen genommen und verschleppt. Wieder einen Monat später, am 21. August, wurde das Kloster Mar Elian nach 1700 Jahren Existenz mit Bulldozern zerstört. Die Bilder im Internet zeigen, kein Stein blieb auf dem anderen. Und wieder 2 Wochen später zeigt der IS auf einer Webseite einige kahlgeschorene, bis auf die Knochen abgemagerte Christen von Karyatayn mit leeren Augen. Sie müssen Schreckliches gesehen haben und Schreckliches befürchten. Pater Schack ist dort zu sehen. Er ist der, der die Hand vors Gesicht hält. Schmal geworden. Er sieht aus wie seine Leidensgenossen. Auf diesem Video, das der IS dazu zeigt, wird von ihnen verlangt, den berüchtigten Dhimmi-Vertrag zu unterschreiben. Wisst ihr, was das ist? Darin sollen sie sich bereit erklären, sich der Herrschaft der Muslime zu unterwerfen. Sie dürfen keine Kirchen und keine Klöster mehr bauen, kein Kreuz und keine Bibel mit sich führen. Die Priester darf keine besondere Kleidung mehr auszeichnen. Muslime dürfen nicht ihre Gebete hören, ihre Schriften zu lesen bekommen, ihre Räume betreten. Die Christen dürfen keine Waffen tragen. Sie haben alle Anweisungen des Islamischen Staates bedingungslos auszuführen, alles klaglos zu ertragen. Und die berühmte Kopfsteuer für Ungläubige, die Jizya, zu zahlen, um den Islamischen Staat auf diese besondere Weise mitzufinanzieren. Bei Ungehorsam droht der Tod. Schwerer als der eigene eventuelle Märtyrertod, der Schack Murat bevorstand, dürfte dem Pater zu schaffen machen, seine treuen Gemeindeglieder vor sich zu sehen in dieser Gefangenschaft. Sie sind auch wegen ihm und seiner Predigten im Land und in der Stadt geblieben. Und nicht wie viele andere geflohen, um ein Zeichen zu setzen, der Treue zu Jesus und zu diesem Land. Was unsere Geschwister im Irak und in Syrien und in vielen anderen Ländern der islamischen Welt, auch in Nordkorea und Vietnam und Laos und wie ich jetzt verstärkt lese, auch in Indonesien und sonst wo erleben, war den ersten Christengenerationen nicht unbekannt. Schon die ersten Jünger Jesu hatten so manches zu erleiden. Die unmittelbare Zeit des Herumziehens mit Jesus war schon schwierig genug durch die zunehmende Ablehnung von Jesus durch die jüdischen Oberen und die Pharisäer. Aber das war ja nur der Vorgeschmack. Während der Kreuzigung ihres Herrn fürchteten sie auch für sich das Schlimmste und wir wissen, wie sie sich verkrochen haben, bis sie Ostern fassungslos ihrem totgeglaubten Herrn neu begegneten und zu Pfingsten noch auch genauso überraschend mutig an die Öffentlichkeit treten mit ihrem Glauben. Sie wussten, Jesus hatte mit Verfolgungen zu rechnen. So wie die ersten Christengemeinden bald massiv sie zu spüren bekamen. Seine Worte der Bergpredigt richten sich nicht, wie unsere Kirche oft meint, an die ganze Welt und in jede Situation und Lage hinein. Ausdrücklich heißt es, er tat seinen Mund auf und lehrt seine Jünger, denen, die zu ihm gehören, denen, die ihm nachfolgen. Das selig seid ihr, gehört ihnen. Gerade für die Zeiten der Verfolgung, wenn sie keinen Rat mehr wissen, wenn sie Gott und die Welt nicht mehr verstehen, mit ihrem Latein oder was auch immer zu Ende sind, wenn sie nun mit Zweifeln kämpfen, wenn das Böse zu triumphieren scheint, wenn sie sich wehrlos und ausgeliefert fühlen, wenn Hunger und Durst bittere Wirklichkeit werden, real, auch der Hunger und Durst nach endlich gerechter Behandlung, die sie doch eigentlich verdienen, wenn die Liebe vieler, auch derer, die neben einem Christ sein wollten, zu erkalten droht. Ich weiß nicht, in welchen Ohren wir diese Seligpreisungen jetzt eben gehört haben, wenn wir so auf unseren Stühlen sitzen und uns in Sicherheit fühlen. Ich denke, die Ohren von Pater Schack Murat und die seiner Mitgefangenen hören diese Worte ganz anders als wir. Ganz anders. da fangen sie tiefer an zu sprechen. Selig sind, die da geistlich arm sind, die Gott nicht mehr verstehen, denen das alles nicht mehr ausreicht, die ihnen, um zu fassen, was passiert. Ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die Leid tragen. Sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, die nicht zurückschlagen, wenn sie bis ins Innerste erschüttert und getroffen werden von der Gewalt anderer. Sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen oder die, die Frieden machen, Frieden stiften, Versöhnung suchen. Sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihre ist das Himmelreich. Und dann wird Jesus schonungslos offen, indem er seine Jünger anschaut und sagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Es fällt mir schwer, mit diesen Ohren auch zu sprechen, das, was Jesus sagt, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Spürt ihr den Unterschied? Wenn es irgendeine Hoffnung gibt für diese Menschen, diese Christen dort und auch andere, dann nur noch solche Worte, die sagen, Gott nimmt wahr. Und Gott wird eines Tages das tun, was wir Menschen einander nicht an Gerechtigkeit gewähren können. Dass das andere jetzt triumphiert, wie das Lied, was wir gerade besungen haben, das sagt, das ist eine Weile. Das letzte Wort hat er. Genauso haben die ersten Christen schon die Worte Jesu in ihren Schwierigkeiten aufgesogen, als einzige Hoffnung, die ihnen blieb. Genauso ist das Neue Testament eigentlich entstanden. Als Worte zum Durchhalten an die Angefochtenen und Verfolgten. Als das, was seine Kraft behält, wenn alle anderen Kräfte und Möglichkeiten am Ende sind. Wir haben vorhin aus der Offenbarung des Johannes diese geheimnisvollen Worte gehört, die ja genauso sind wie die ganze Offenbarung, so schwierig für uns zu fassen. Aber diese geheimnisvolle Schrift, an die wir Christen bis heute so viele Fragen haben, will den bedrängten Christen Kleinasiens Mut machen. Gott selber durch diese Worte ihnen. Und er sagt darin, Gott siegt. Niemand wird von euch umsonst gelitten haben. Niemand umsonst gestorben sein. Das letzte Wort über alles, was hier geschieht in dieser Welt, spricht er. Christen hören diese Worte für ihre Situation der Verfolgung und vernehmen in ihnen die Sprache der Liebe ihres Herrn, der zu ihnen hält, obwohl diese Welt ganz andere Töne sagt und erleben lässt. Die Liebe, die Gott trotz allem und in allem weiter gerade zu ihnen hat, die ihre Liebe zu ihm mit ihrem Leiden besiegeln. In diesem Sinne erfahren sie tatsächlich Worte des Lebens. Und so kann ich nur staunen, auch dass unter diesen Christen und Menschen trotz allem oder mitten allem Unrecht immer noch Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen können. Und dass sich daraus die Sprache entwickelt, die Kraft entwickelt, weiter zu leben, weiter zu lieben gegen allen Irrsinn dieser Welt, für Versöhnung auch noch einzutreten, auch mit den Feinden. Lest mal die ganze Bergpredigt unter dieser Überschrift Verfolgung. Da ist sie eigentlich in ihrem Element. wie sagen diese Mönche und Nonnen, der Dialog der Barmherzigkeit ist das Einzige, was Zukunft hat, was weiterhilft zum Aushalten und zum neuen Anfängen, selbst zwischen Feinden. Noch einmal, hier hat sie ihren besonderen Platz, die Bergpredigt. So erweist gerade das Evangelium inmitten der Dunkelheiten erst seine eigentliche Kraft und Lebendigkeit. Und es tut gut, mit den Ohren und Herzen dieser Menschen unsere Bibel fortan zu lesen. Nicht umsonst bringt der Same der Märtyrer die eigentliche Frucht der Kirche hervor. Vor einigen Tagen kam die Nachricht, Bewohner des Städtchens Karyatain, Muslime wohlgemerkt, haben ihrem Pater Jacques Murat zur Flucht aus der Zelle geholfen. Das muss so ähnlich sein wie Petrus, als die Engel oder der Engel, wer immer das gewesen ist, ihn aus seiner Zelle holte. Sie haben ihn verkleidet und mit Hilfe von Beduinen aus dem Herrschaftsgebiet des IS geschleust. Es sollen viele daran beteiligt gewesen sein. Sie alle haben ihr Leben für diesen einen Christen riskiert. Jeder Einzelne, und wir ahnen, was sie eigentlich mit ihm verbinden. Vielleicht wird mancher das mit seinem eigenen Leben noch bezahlen, von den Helfern und von den immer noch gefangenen Gemeindegliedern von ihm. Der ist jetzt im Kloster von Mar Musa im Nordirak bei seinen dorthin geflohenen Brüdern und Schwestern. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, angesichts der Schicksal derer, die zurückgeblieben sind. Bekannt gemacht hat sein Schicksal in Deutschland auch ein Muslim. Navid Kermani, der vor einigen Tagen erst den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat, mancher hat sicherlich in den Zeitungen davon gelesen. Seine Dankesrede ist ausgerechnet diesem tapferen Pater Jacques Murat, dem verschwundenen Pater Paolo Dall'Oglio und die an ihren bedrängten Schwestern und Brüdern gewidmet gewesen. Am Ende forderte der Muslim alle Versammelten auf, aufzustehen und egal welchen Glaubens nun für diese Christen zu beten. Und wenn man selbst nicht glauben kann, wenigstens für diese Menschen gute Wünsche zu formulieren. Auch das ist schon Gebet, sagt er. Und er macht damit Mut, erst recht uns Mut, dass wir unsere Geschwister nicht vergessen, und in all dem Schrecknissen auch unsere Lektion lernen, die Gott uns durch alles hindurch beibringen will. Und noch einmal, wenn wir das Neue Testament fortan lesen, kommen wir seiner Tiefe näher, wenn wir es auch immer mit den Augen und Erfahrungen dieser Geschwister lesen, von damals und von heute. Wir werden auch mit unseren, manchmal ganz anderen Schwierigkeiten, ganz anders dann umgehen lernen. Es wird unseren Glauben und unser Leben verändern. Gott schenke uns, dass wir in all dem neuen Tiefgang gewinnen und das Wort wirklich wieder zum Wort des Lebens und zum Wort der Liebe Gottes wird für uns selbst. Amen.